Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir.
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst.
Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu weinen zum Hause Gottes.
Mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern.
Was betriebst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Am Tage sendet der Herr seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens.
Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich trennt?
Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott?
Was betriebst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Ihr Lieben, Psalmen sind Lieder, die Gott und sein Wirken besingen, ihn loben, ihm antworten, ihn bitten, vor ihm klagen, die Sehnsucht nach ihm artikulieren. Mit anderen Worten, es geht immer um die Beziehung zu Gott. Und eine Gottesbeziehung kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Wir Menschen sind verschieden und wir machen auch verschiedene Phasen und Zeiten durch. Natürlich gibt es Menschen, für die Gott keinerlei Rolle spielt, die nicht glauben können oder wollen, dass es ihn überhaupt gibt. Oder falls es ihn doch geben sollte, dann ist er für sie ein so fernes Wesen, dass er für das Leben und Weltgeschehen keine Bedeutung hat. Und wenn Sie betrachten und darüber nachdenken, was in unserer Welt so abgeht, wenn Sie Ihr persönliches Schicksal ansehen oder das Schicksal anderer, dann können Sie höchstens sagen und fragen, ernsthaft, resigniert, gleichgültig oder auch spöttisch, wo ist denn da Gott? Und die Gläubigen stehen da, eigentlich ohne Antwort auf diese Frage. Und wenn über Gott so gesprochen oder gespottet und gelästert wird, dann tut das Menschen, denen Gott wichtig geworden ist, in der Seele weh. Aber man kann diesem Spott in der Regel wenig entgegnen. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn meine Feinde mich schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Und dann gibt es Menschen, die davon ausgehen, dass es Gott gibt oder einen Gott gibt und daran glauben. Aber Gott ist ja irgendwo im Himmel, das heißt ziemlich weit weg. Solange er ihnen zukommen lässt, was sie brauchen, ist alles okay. Vielleicht machen sie auch die Erfahrung, dass Beten etwas Gutes ist, hilft, beruhigt, Kraft gibt. Auch ein Gottesdienst kann richtig gut tun. Aber Gott ist da nicht zuallererst das ganz persönliche Gegenüber, ein liebender Vater, mit dem man ständig in Kontakt ist, sondern vielleicht eher so etwas wie ein Schicksal oder ein Geheimnis, vielleicht auch so ein Prinzip, übermächtig sicher, aber fremdartig irgendwo, nicht verstehbar, trotzdem meistens hilfreich, gut, dass es ihn gibt. Andere Menschen wieder sagen von sich, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott, ich habe ihn schon erlebt, ich weiß, dass Gott mich kennt, manchmal spüre ich seine Nähe. Ich habe schon bestimmte Gaben und Dinge von ihm empfangen. Ich habe erlebt, wie er in mein Leben eingegriffen hat und wie er Gebete erhört hat. Das waren mehr als Zufälle. Wobei man so etwas ja nie voraussagen kann, aber manchmal klappt es eben, wenn man betet, so ähnlich wie beim Lotto, vielleicht mit etwas höherer Trefferquote. Aber ich habe etwas von Gott. Das ist mir sehr wertvoll. Und das möchte ich nicht mehr missen in meinem Leben. Sicher, es gibt Höhen und es gibt Tiefen in meinem Leben, unterschiedliche Zeiten. Es gibt schöne Erlebnisse, die aufbauen. Es gibt auch manche Trockenzeiten, die halt schwieriger sind, manche Dunkelheit. Aber so im Großen und Ganzen komme ich ganz gut durch und bin zufrieden. Und dankbar. Gut, dass es Gott gibt und dass ich an ihn glauben darf. Und schließlich gibt es so etwas, was wir hier in Psalm 42 finden, eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Ja, das ganze Leben, ein einziger Durst, ein einziger Schrei nach Gott. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Da merken wir, hier geht es nicht um Gott als ein Es oder als ein Prinzip oder als ein Schicksal nur. Hier geht es auch nicht nur um persönliche Erlebnisse mit Gott, dass man etwas von Gott bekommt, dass mal ein Gebet erhört wird und so weiter, sondern hier geht es um viel mehr. Hier betet auch nicht einer einfach schön und wohltemperiert und wohlformuliert und mit geschulter Stimme, sondern hier ist also ein Aufgewühltsein, vielleicht spüren wir das, wenn wir diesen Psalm lesen, Unruhe. Es sind Tränen und Schreie, ein leidenschaftliches Verlangen nach Gott. Eine tiefe Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, nach dem lebendigen Gott selber. Ohne ihn geht es nicht mehr. Das Leben ist nicht mehr zu ertragen, wenn Gott sich nicht bald zeigt. Dieser Psalm ist wie ein Schrei. Jedenfalls werden hier dem Schreien einer Seele und den inneren Auseinandersetzungen eines Menschen Worte und Töne gegeben. Die Töne haben wir nicht mehr in der Bibel, aber die Worte. Und wenn es etwas Vergleichbares in der Neuzeit gab oder gibt, dann waren oder sind es die Spirituals oder später die Gospels, in denen Menschen ihrem Leid, dem Schreien ihrer Seele und ihrer Sehnsucht nach dem lebendigen Gott Worte und Töne gegeben haben. Nicht immer ästhetisch vollendet und musikalisch wohltemperiert, nicht immer wohlformuliert und mit ausgebildeter Kunststimme vorgetragen, sondern zumindest im Original oft herausgeschrien und herausgeweint manchmal. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Hätten wir den Mut, so zu beten? Ist es nicht zu viel verlangt? Gottes Angesicht schauen? Gott in die Augen schauen? Ich will und muss jetzt zu Gott kommen und vor ihm sein? Unbedingt, unmittelbar. Wir kennen ja verschiedene Ebenen der Kommunikation mit Menschen, des Kontaktes mit Menschen, die alle ihre Berechtigung und die ihr Gutes haben. Und ich denke, dieselben Stufen gibt es auch im Kontakt, in der Beziehung zu Gott. Also zunächst kann man jemanden einen Brief schreiben oder eine E-Mail. Und man vertraut darauf, dass diese Nachricht irgendwann ankommt und früher oder später eine Reaktion erfolgt. Briefe schreiben oder E-Mails, das ist etwas Gutes. Und vermutlich gleichen die meisten Gebete zu Gott am ehesten einem Brief oder einer E-Mail. Vielleicht auch einer SMS, das sind dann so die Stoßgebete, die sind auch gut im Alltag. Also man schickt sein Anliegen und seinen Dank los, vertraut darauf, dass das irgendwie bei Gott ankommt und Gott auch darauf reagiert. Manchmal geht das schnell, manchmal dauert das lange und manchmal passiert auch gar nichts. Ob bei Gott vielleicht sogar noch mehr verloren geht als auf dem Postweg oder auf dem Weg an einer E-Mail dreimal um die Welt. Also ich möchte gar nichts gegen diese Gebete sagen, die so einem Briefkontakt oder einer E-Mail gleichen. Ich denke, die sind gut, die können viel bewegen und bewirken. Und wer so beten kann, der sollte das immer wieder tun. So wie wir auch Briefe schreiben und E-Mails losschicken. Oder eine SMS, Stoßgebet. Aber es ist noch nicht so ganz die letzte Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit bei uns Menschen wäre sozusagen das Telefon. Da kann ich die Stimme des Gegenübers hören. Da habe ich auch gleich eine Antwort oder eine Reaktion. Am Klang der Stimme kann ich so ungefähr hören, wie es dem Gegenüber geht. Und wie er vielleicht meint, was er sagt. Freilich, ich kriege da noch nicht alles mit. Also, vielleicht redet er freundlich und zieht trotzdem einen Flunsch. Oder er gestikuliert heftig mit seiner Frau, die ihm zu verstehen gibt, er soll endlich auflegen, das Essen wird kalt. Sehe ich beim Telefonieren nicht. Vielleicht liest er auch nebenbei Zeitung und sagt ab und zu freundlich, ja. Aber wenn wir zu Gott so beten können, wie wir mit Menschen telefonieren, dann wäre das schon sehr viel. Dann würden wir im Gebet schon so etwas wie eine Reaktion mitkriegen. Das kann zum Beispiel so geschehen, dass wir im Geist spüren, ob ein Gebet erhört ist oder nicht. Oder ob wir noch weiter beten müssen, bis wir durch sind sozusagen. Oder ob wir vielleicht auch mit diesem Gebet aufhören sollten, weil das Anliegen so dem Willen Gottes gar nicht entspricht. Das kann man dann spüren beim Beten. Es kann auch sein, dass wir in unserem Geist so etwas wie eine Antwort von Gott hören oder wahrnehmen, dass da ein innerer Eindruck ist oder ein inneres Wort oder ein inneres Bild kommt. Also es ist schon ganz viel, wenn wir mit Gott so reden können, wie wir mit Menschen durchs Telefon reden. Aber es ist noch nicht die allerletzte Möglichkeit. Es gibt ja Dinge, die erledigen wir nicht schriftlich, die erledigen wir auch nicht durchs Telefon, sondern da gehen wir persönlich hin. Bei manchen Behörden oder Handwerkern ist das nötig. Oder wir gehen zu Menschen, an denen uns ganz viel liegt. Oder wo das Anliegen absolut wichtig ist jetzt, wo es schnell gehen muss. Oder etwa zum Arzt, da geht man besser und in der Regel persönlich hin. Persönlicher Kontakt, dem anderen ins Angesicht sehen, in die Augen. Das ist noch was ganz anderes, als bloß am Telefon miteinander sprechen. Und wenn man sich sieht, dann sind mitunter Worte gar nicht so wichtig oder so nötig, weil alles viel unmittelbarer ist. Man sieht und spürt ja, wie der andere ist und wie er reagiert. Manchmal genießt man vielleicht einfach nur die gegenseitige Nähe und sagt gar nichts, und doch passiert da ganz, ganz viel. Und so gibt es auch ein Beten, das so etwas ist wie das Gespräch zwischen zwei Menschen, die sich nahe sind von Angesicht zu Angesicht. Und das will der Beter hier im Psalm 42. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist seine tiefste Sehnsucht. Das ist die stärkste Sehnsucht nach der stärksten Sache, die es überhaupt gibt. Gott von Angesicht zu Angesicht schauen, sehen. Und ich denke, da genügt ein Blick von Gott und da ist alles klar oder klärt sich im Augenblick. Dann ist gar nicht mehr viel nötig. Nein, ich habe noch nicht in Gottes Angesicht geschaut. Und ich vermute auch mal so niemand anderes unter uns. In Jesus ist dieses Angesicht aufgeleuchtet wie an keiner anderen Stelle in unserer Welt. Im Heiligen Geist ist uns Gottes Wesen, er selber, ganz nah. Und Jesus ging in die tiefsten Tiefen, damit wir in die höchsten Höhen gelangen können, wirklich zu Gott kommen, ganz unmittelbar. Und danach sehnt sich dieser Beter hier so sehr. Und sich danach sehnen zu können, das ist schon Gnade. Denn das bedeutet ja, dass man schon etwas von der Nähe Gottes geschmeckt hat und es schon ein wenig kennt. Sonst würde man sich nicht nach mehr davon sehnen, nach einer größeren Nähe jetzt. Leiden unter der Gottesferne kann nur jemand, der auch etwas um die Nähe Gottes weiß und der sie kennt. Oder jemand, dem Gott diese Sehnsucht wirklich ins Herz gelegt hat. Das ist immer schon ein Handeln Gottes, das ist immer schon Gnade Gottes. Gott lässt es manchmal zu, dass uns unsere Gottesferne bewusst wird, wie hier diesen Beter. Dass wir durch solche Wüsten- und Trockenzeiten gehen, wie sie hier im Psalm 42 beschrieben sind. Und das sind dann auch Chancen. Chancen, dass wir nicht nur nach schnellen Lösungen, sondern nach Gott selber suchen. Und ihn vielleicht in einer Weise finden, wie wir das bisher noch gar nicht gekannt haben. Lass dich von Wüsten und Trockenzeiten bitte nicht entmutigen. So schwer sie sind, sie sind zugleich Zeiten der Hoffnung. Bei all den Tränen und bei all der Qual bis ins Körperliche hinein hier gewinnt der Beter von Psalm 42 auch diese Perspektive und reißt sozusagen sein inneres Lenkrad herum. Nein, ich fahre nicht in den Abgrund, ich fahre auf den Gipfel. Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Am Tag sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Was bist du so aufgelöst, so gebeugt, so deprimiert, meine Seele? Und so unruhig, voller Tumult kann man übersetzen, so aufgewühlt, kommst nicht zur Ruhe. Warte voll Vertrauen, voll Hoffnung und Zuversicht auf Gott und gib nicht auf, denn ich werde ihm noch und wieder danken und ihn preisen. Ihm, der meine ganz persönliche Hilfe und Befreiung ist, meine Gesundheit und mein Heil, meine Rettung. Ihm, der mein absolut starker und überlegener, allmächtiger Gott ist. So heißt es hier im Psalm 42 ausführlich übersetzt. Gott lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Und von denen, die ihn tiefer suchen, lässt er sich tiefer finden. Je schlimmer jemand unter der Gottesferne leidet, desto näher darf er ihm kommen. Je trauriger jemand ist, weil Gott so weit weg zu sein scheint, desto größere Freude wartet auf ihn. Je länger jemand Gott sucht, desto beständiger und inniger wird seine Gottesbeziehung sein. Die Sehnsucht nach Gott, das kann die qualvollste Sehnsucht eines Menschen sein. Aber sie hat die größte Verheißung und findet die größte Erfüllung. Psalm 42, ein Lied von Gott, ein Lied zu Gott. Ein Lied, das uns zu Gott ziehen möchte. Zu dem Gott, der die tiefste Sehnsucht stillt, weil ohne ihn eigentlich alles fehlt. Weil ohne ihn alles andere nichts bedeutet. Bleib dran, bis du ihn gefunden hast und ihm danken kannst, weil du ihm begegnet bist und sein Heil und seine Hilfe empfangen hast.